ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los. Also wenn ich uns beschreiben müsste, würde ich sagen, wir sind wie die moderne Version von Bibi und Tina, denn wir sind Ariana und Judith und das hier ist Barbory und Rakas. Herzlich willkommen.
Und ich habe zumindest eine Pferdetapete hinter mir, wenn man das jetzt sehen kann.
Stimmt, Judith, mir fällt gerade auf, Bibi und Tina stimmt nicht so ganz, weil Bibi und Tina waren beide Pferdegirls. Mhm. Doch, ich bin auch ein Pferdegirl, aber ich habe gar kein Pferd. Also du bist diejenige, die auf der kleinen Farm wohnt und zwei Pferde hast du nach meinem jetzigen Kenntnisstand, Mutter und Sohn quasi. Ich habe Sohn, aber er ist kein Pferd.
Er ist ein Mensch. Er ist nicht ganz so flauschig.
Nee, tatsächlich nicht. Nur so auf dem Kopf ein bisschen, aber der Rest nicht. Aber mir fällt gerade ein, also wir reden natürlich über Bibi Blocksberg und Tina. Und Bibi Blocksberg wohnt ja auch nicht auf einer Pferdefarm oder auf dem Bauernhof, sondern kommt Tina immer nur besuchen. Doch, wir haben sehr viele Parallelen, ehrlich gesagt. Du bist halt Tina. Du wohnst auf dem Martinshof und hast die Pferde. Und ich bin Bibi und komme dich immer aus Neustadt besuchen, aus Berlin. Berlin ist Neustadt in dem Spiel.
Genau.
Und das ist ein Rollenspiel.
Ja, und unsere Freundschaft hat ja auch letztlich über das Thema Pferde begonnen, ne? Einst, vor vielen, vielen Jahren.
Stimmt.
Weil du meine Reportage über das Westernreiten im Fernsehen gesehen hast und dann angefangen hast, mich in deinem damaligen Podcast zu besprechen und um ein Zeichen gebeten hast mit einer gelben Bluse, was ich dir gegeben habe in der Tagesschau. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, der im Podcast 1+1 Freundschaft auf Zeit endete und jetzt weitergeht in diesem Podcast, wo wir uns einmal die Woche immer freitags treffen, um gemeinsam das Alphabet durchzuorgeln.
Und findest du nicht auch, dass man fast so weit gehen könnte zu sagen, ich habe dir eine gelbe Bluse in die Tagesschau gehext?
Ja, du hast mich auch vor allen Dingen da rausgehext. Vielleicht gibt es da auch
aus
noch
der
Zusammenhang.
Stimmt. Das hatten wir ja irgendwann mal hier im Podcast als Einspieler, dass ich in dem Podcast, wo wir uns dann näher kennengelernt haben, 1+1 Freundschaft auf Zeit, den gibt es auch immer noch, den kann man sich überall anhören, glaube ich, wo es Podcasts gibt. Und quasi uns beim, es gibt doch so Zeitraffer-Videos, wo man sieht, wie Pflanzen so aus dem Boden wachsen, wie so aus einem Keim so ein ganz zartes Stängelchen wird und daraus eine Pflanze. Und das ist der Podcast 1+1 Freundschaft auf Zeit mit uns beiden, weil man uns dabei zusehen oder hören kann, wie aus den zarten Banden eine Freundschaft wird. So. Und wenn man sich das mal anhört, da hört man, dass ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie habe ich gesagt, das könnte das Ende der Tagesschau sein. Und kurze Zeit später war es auch soweit. Ich habe dich also wirklich aus der Tagesschau gehext.
Ja, das könnten wir zumindest so kolportieren. Aber weißt du, was wir immer noch nicht gemacht haben? Das ist eigentlich eine Schande. Also ich weiß gar nicht, wann wir uns zum ersten Mal getroffen haben.
Ich weiß es.
Ja, dass du mich quasi über deinen Podcast angesprochen hast auf meine Pferdereportage, ist ja schon bestimmt, weiß ich nicht, 5 Jahre oder...
Ja,
sechs Jahre
würde ich
her.
Auch sagen.
Ne? Dann Freundschaft auf Zeit, weiß ich gar nicht. Ich bin immer so schwierig mit Zeit zusammenhängen. Ich glaube, das war vor 2 Jahren, ne? Unser Podcast-Projekt.
2 oder 3, genau.
Mhm. Ja, und die ganze Zeit haben wir eigentlich gesagt, du hast mich auch schon mal besucht hier auf meiner Farm und wir waren auch
ich
im
weiß,
Pferdestall. Wir waren spazieren mit Sasu, mit Mama Sasu, die damals Charlie noch in ihrem Bauch hatte. Mittlerweile haben alle geworfen hier, also ich nicht, ich werde es auch nicht mehr, aber du hast dein Baby bekommen und Sasu hat auch ihr Fohlen bekommen. Und trotzdem, Charlie ist mittlerweile 3,5 Jahre alt, also mein Fohlen, und wir haben es immer noch nicht geschafft, gemeinsam auszureiten. Und das ist eigentlich,
ich wusste, dass du das sagst.
Von Anfang an war das ja die Idee, dass wir mal gemeinsam als Pferdemädchen, als Bibi und Tina in der neuen Version, in der aktuellen Version, in der etwas gealterten Version, mal in den Sonnenuntergang reiten wollten. Aber irgendwie,
stimmt,
das muss immer noch unser Ziel bleiben, Ariana.
Ich habe da eine logistische Frage zu.
Ja.
Ich beobachte ja wahnsinnig gerne und mit viel Interesse und Eifer die reiterische Ausbildung von Charlie. Die kann man aber dir bei Instagram ganz gut sehen. Du filmst es ja immer fantastisch mit. Und genau, da kann man sehen, wie er angeritten wird, wie er freispringt. Das heißt, ihr baut dann so Stangen und Hindernisse in der Halle auf und lasst ihn ganz frei, ohne Zwang, ohne Sattel, ohne Reiter oder Reiterin rüberspringen. Ist der aber denn schon so weit, dass man mit dem ausreiten könnte? Ich denke mal nicht, oder?
Also ich bin jetzt am Wochenende das erste Mal, also doch, also mein Trainer ist auf ihm schon ausgeritten, da gab es auch ein paar Videos, da bin ich auf Sasu, also auf seiner Mutter und reite vorweg und er mit dem,
jetzt ist mir der Kopfhörer aus dem Ohr gefallen. Warte, ich muss mit einem weitermachen, egal. Ich habe es ja schon angekündigt.
Nee, Judith, ich habe nicht das Markenprodukt gekauft,
ich wollte sparen, warte.
Ich möchte nicht zitiert werden, aber ich sage, bück dich doch mal.
Ja, ich bück mich.
Die Zeit haben wir.
Weißt du, und ich hätte, wahrscheinlich habe ich sie auch falsch rum drin. Links ist rechts, rechts ist links. Oh ja, tatsächlich. Das ändere ich jetzt mal.
Bist du so eine verrückte
mal?
Maus, die auch so ihre Socken falsch rum trägt, nee, wenn auf einem
ich
links...
Ich bin nee, einfach nur unwahrscheinlich schwer sichtig mittlerweile. Und habe deshalb, die passen aber so rum gar nicht, das R und das L gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist so auch nicht gedacht. Weißt du, das sind so nachgemachte, das sind keine Markenprodukte. Das ist einfach, weil ich Geld sparen wollte und es war an der falschen Ecke gespart hier mit diesen Kopfhörern.
Wollten wir nicht letztes Mal einen Apothekenumschau-Geriatrie-Podcast machen? Wir kommen unserem Ziel immer näher.
Ja, ich warte schon auf die ersten
ich
Angebote.
Ich kann das nicht lesen.
Fürchterlich. Aber warte, jetzt habe ich sie wieder drin. Ich halte sie jetzt einfach immer fest. Wenn ich lachen muss nämlich, dann bewegt sich mein Kiefer und dann schießt der Kopfhörer hier quer durchs Pferdezimmer. Die Katze wollte schon hinterher und es wegtragen. Ich konnte es gerade noch verhindern. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mein Trainer schon auf Charlie ausgeritten war. Ein paar Mal schon. Ich bin vorweggeritten mit seiner Mama, mit Sasu. Konnte er so hinterher rennen. Ne? Ist immer ganz gut, wenn so ein ruhiges Pferd die Mama vorweg geht und auch so Ruhe ausstrahlt und er muss einfach nur hinterherlatschen. Und jetzt am letzten Wochenende bin ich das erste Mal auf Charlie ausgeritten. Und wenn uns jetzt Reiter zuhören, das Problem war, es gab Wind.
Oh.
Reiter wissen jetzt, was los ist. Es war knackig kalt und es gab Wind von allen Seiten. Und Pferde reagieren, wenn ganz doll Wind ist, gerne mal sehr aufgeregt, fangen an zu trippeln und so. Und wir sind also ausgeritten. Das war am Anfang auch super, weil wir waren auf so einer Allee und rechts und links waren Bäume. Und dann sind wir so um die Ecke gebogen. Da war dann nur noch links waren dann Bäume und von rechts übers Feld wehte so der Wind. Und dann sind wir abgebogen auf so einen Feldweg, weißt du, und vor uns war alles frei. Also es war nirgendwo mehr ein Baum, es war weites Feld. Das ist ja eh für so ein Pferd immer schon so, yippie, die Prärie wartet, ich rase los. Und dann kam der Wind von hinten und zwar so richtig krass. Und dann ist er gestiegen, also Charlie. Und ich saß ja drauf und dann, ich bin Gott sei Dank ruhig geblieben, weil ich kenne das schon. Also ich habe öfter auch schon junge Pferde geritten, auch denen das beigebracht im Gelände und so. Und muss man sich so ein bisschen nach vorne lehnen, ne, dass das Reitergewicht das Pferd nicht zum Umkippen dann am Ende bringt.
Oh,
und
ja,
ein bisschen ne, schön die Zügel nach vorne, obwohl man natürlich den Reflex hat, sich festzuhalten, wenn das Pferd so auf den Hinterbeinen steht, muss man entgegengesetzt schön die Zügel nach vorne, dass man nicht an den Zügeln das Pferd auch noch nach hinten reißt. Ja, das zwei, dreimal gemacht und dann hat er sich wieder beruhigt und wir
so
konnten weiterreiten. Ja, ja, er ist schon, also erstmal so angedeutet, dann stand er richtig oben, dann nochmal und dann ist er weitergelaufen. Aber das sind jetzt eben die Sachen, die dazugehören. Der ist sonst so lieb, der macht alles mit, aber natürlich hat er trotzdem auch mal Angst oder er erschreckt sich und zeigt dann pferdetypisches Verhalten. Und das ist so ein pferdetypisches Verhalten und da muss man dann eben mit umgehen können als Reiter. Aber also deswegen, wenn ich jetzt diese Podcast-Staffel noch durchkomme, ohne dass du mich im Krankenhaus besuchen musst, wo ich wie Louis de Funès aus, ich weiß nicht, ob du diese Filme noch kennst, aus den 80er Jahren, völlig eingegipst im Krankenhausbett liege, weißt du, so das Bein so hoch mit so einer Eisenstange noch, dass ich mich nicht bewegen kann. Also das kann alles noch kommen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, dass er sich ganz toll anreiten lässt, dass er immer mehr Erfahrung sammelt im Gelände und dass dann bald, Ariana, wir beide auf Sasu und Charlie tatsächlich in den Sonnenuntergang reiten können.
Lässt sich, ist Sasu eine besonnene Mutter oder lässt sie sich manchmal von der überschäumenden Spritzigkeit ihres Sohnes anstecken und rast dann auch wie eine besenkte Sau durch die Gegend?
Wir hatten die Situation jetzt erst einmal, ne, dass er halt so ausgeflippt ist und da ist sie ganz ruhig geblieben. Aber eigentlich ist sie schon ein Pferd, das sich auch mal erschreckt oder mal zur Seite springt oder so.
Das ist
weil
nichts
die
für mich. Wirklich, weil das es gibt, also in der freien Wildbahn gibt es zwei Sachen, die ich abgrundtief hasse, weil ich jedes Mal den Schrecken meines Lebens bekomme. Das eine ist auf Schnee oder Glätte ausrutschen. Kennst du dieses Gefühl, wenn man denkt, dieser ganz kurze Moment, wo man so wegrutscht und denkt, man fällt auf den Hinterkopf, dieser kurze Schockmoment, das hasse ich. Und dazu gibt es noch ein Pendant und das ist auf einem Pferd sitzen, das so scheut, also das so zur Seite wegspringt oder vielleicht sogar rennt. Da habe ich mal als ganz kleines Mädchen was ganz Dummes gemacht, da war ich auf einem Ponyhof und wir sind mit super vielen Ponys ausgeritten, bestimmt 10, 15 Ponys und auf überall so kleine Kinder drauf. Und dann sind alle Pferde durchgegangen, weil die, genau wie du gesagt hast, die auf der offenen Wiese einfach dachten, wie geil ist das denn? Keiner, der uns halten kann, wir können rennen. Und ich hatte so eine Sterbensangst, dass ich mir die Zügel um die Hand gewickelt habe. Und das darf man auf gar keinen Fall machen. Weil wenn man dann runterfällt, schleift einen das Pferd mit und genau, im schlimmsten Fall wirklich zertrampelt es einen. Und das ist aber mein Impuls, weil das ist das Schlimmste für mich. Dieses, wenn ein Pferd durchgeht, also Angst hat und instinktiv, weil es Fluchttiere sind, rennt, weil sein Urinstinkt ihm sagt, vor der Gefahr wegrennen. Und das ist, da passiert in mir das Gleiche, wie wenn ich so auf Glätte oder auf Eis so leicht wegrutsche. Also das Pferd rutscht weg und mein Herz rutscht auch weg. Und das ist für mich ein ganz blödes Gefühl. Und ich versuche, die Situation immer zu vermeiden. Und wenn ich weiß, dass ein Pferd im Gelände nicht so die ruhigste Seele ist, dann versuche ich immer Abstand zu nehmen. Dann würde ich eher vorschlagen, dass du mich mal Huckepack in den Sonnenuntergang.
Oder wir geben dir ein Steckenpferd. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen hier im Podcast. Ja. Bei Harvey Hobbyhorsing, glaube ich, dass es auch eine Bewegung gibt, wo Menschen sich einfach so eine Art Besenstiel mit Pferdekopf aus Holz zwischen die Beine klemmen und dann damit ins Gelände gehen. Aber du, ich glaube, dass wir, also wenn wir in so einem sicheren Rahmen, weißt du, so wenn kein Wind ist und so, einfach mal losreiten wir beiden, dann wird das bestimmt gut. Also ich bin da ganz, ganz, ganz zuversichtlich, wirklich. Und ich weiß auch genau, welchen Moment du meinst, wo einem das Herz stehen bleibt, aber genau in dem Moment muss man halt beim Reiten cool bleiben, ne? Weil wenn du dann anfängst so zu quietschen, so zu schreien oder so, ne, oder selber dich aufzuregen, so ein Pferd ist ja immer der Spiegel deiner Seele und macht dann erst recht Theater, ne?
Aber ich sterbe regelmäßig dann dabei ganz in Ruhe. Ja, wirklich. Also ich bin still. Ich sterbe ganz leise und mein Herz, das zerfließt einfach, zerbricht in tausend Teile. Ich ängstige mich bis in die Ohnmacht, aber mache ich ganz leise. Also da lasse ich meine Umwelt gar nicht dran teilhaben. Das passiert alles nur in mir drin. Also niemand wird von mir beeinträchtigt. Ich bin dann einfach, ich trete kurz, meine Seele verlässt meinen Körper und guckt sich die Szene von oben an.
Ich stelle mir aber das gerade vor, wie du ohnmächtig auf Sasu sitzt, die dann über das Feld galoppiert im rasenden Galopp und du sitzt einfach ohnmächtig obendrauf und lässt alles mit dir machen.
Es könnte leider passieren. Ah. Wir werden eine Lösung finden. Ich freue mich da drauf. Du hast aber gerade schon, ich dachte, du führst uns wie eine Reiterin, die Staffel anführt, dahin. Dann haben wir gerade noch die Kurve gekriegt, aber als du auf Hobbyhorsing angesprochen hast mit H, dachte ich, du passt, das ist die perfekte Überleitung, denn in unserem Podcast hier
geht's eigentlich um was anderes.
Genau, eigentlich geht's auch um Hobbyhorsing, aber Hobbyhorsing deswegen, weil es mit H anfängt, weil wir in jeder Folge ja einen Buchstaben aus dem Alphabet durchrammeln, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nee, es ist noch Orgeln, wir sind noch in der jugendfreien Zone unterwegs. Unsere Redaktion sucht uns immer fantastische Begriffe raus, gibt die uns mit, wir wissen gegenseitig nicht, was es ist. Und wir sind heute beim Buchstaben U angekommen. Soll ich dir mal sagen, was auf meinen Zetteln steht, was ich zugeschickt bekommen habe?
Ja, mach mal. U wie Unfall übrigens. U wie Unfall, wie Reitunfall. Also wir haben eigentlich eine Berechtigung, die finden wir im Nachhinein ja immer, warum wir uns jetzt die ersten Minuten wieder über was völlig anderes unterhalten haben, wie das halt so ist, wenn wir uns einmal die Woche hier sprechen.
Du, wir könnten uns auch andere ausdenken und was, ich könnte zum Beispiel auch sagen, U wie Unterhose und dir was erzählen, was mir aufgefallen ist, was aber gar nicht auf dem Zettel steht. Aber das machen wir erstmal nicht, vielleicht nachher ja noch, vielleicht ist dafür noch Zeit. Erstmal sage ich dir, dass auf meinem Zettel drauf steht Underdogs, also ne, ein Underdog oder Unterbewusstsein. Das sind die zwei Begriffe, die bei mir stehen.
Ah, okay. Ich habe auch zwei Begriffe bekommen und zwar Urlaubstrends und Umbrüche.
Zeilenumbrüche oder so im Leben?
Grundsätzlicher Art.
Also auch Zeilen?
Ja, kann also eine grundlegende Änderung. Was kann im politischen Bereich sein oder eine Veränderung, eine persönliche? Auf jeden Fall, wo es einen Unterschied zwischen vorher und nachher gibt. Das wäre jetzt die Definition, würde ich sagen.
Ich finde, es gibt ein Ranking für mich. Manche finde ich, also, oder andersrum, ich fange mit dem Positiven an, Sandwich-Taktik. Ich finde alle interessant, manche interessanter als andere. Ende.
Was findest du am interessantesten?
Die große Philosophin Ariana Barbary. Also, ich weiß nicht, ob ich es am interessantesten finde, aber wo mir sofort das Herz aufgegangen ist, aber es liegt daran, dass ich so wahnsinnig gerne Freizeit habe, ist die Urlaubsarten.
Oh ja, die Urlaubstrends.
Oder?
Die Urlaubstrends 2025. Ich finde das auch interessant, weil natürlich jetzt gerade zu Anfang des Jahres sich auch viele Leute Gedanken machen, ne? So ein bisschen ihre Jahresplanung, was machen sie, was wollen sie vielleicht nochmal erleben oder auch anders erleben als im letzten Jahr. Und insofern können wir gerne mit diesem Begriff beginnen. Magst du?
Sehr gerne. Ich habe direkt gedacht, bei Trend, da würde ich auch mit dir drüber sprechen. Vielleicht können wir das einmal ganz kurz vorher abhandeln. Das kann auch ganz schnell gehen. Bist du ein Mensch, der sich A, das klingt jetzt wie Wer wird Millionär, aber Frau Rakers, sind Sie ein Mensch, der sich A, für Trends interessiert und B, versucht, Trends zu folgen? Weil das gibt es ja bei super vielen. Es gibt zum Beispiel immer die Ralfarbe des Jahres, die Pantone-Farbe des Jahres. Finde ich auch immer interessant. Und sowas wie Trendkleidung zum Beispiel, keine Ahnung, grüne Röcke oder so. Da ist auf einmal eine Saison, sind grüne Röcke super trendy. Oder sich die Nägel pro Nagel in einer anderen Farbe zu lackieren und so. Und ich finde es immer so witzig, mit so Trends einmal die wahrzunehmen und dann auch, ob man da mitmacht oder nicht. Was bist du da für ein Mensch?
Ich glaube, ich teilweise schon, wenn ich einen Trend gut finde und irgendwie Spaß an dem habe, dann mache ich mit. Aber nicht bei allem. Also gar nicht bei allem. Die meisten, also ich würde mal sagen, 99% der Trends haben mit mir nichts zu tun. Aber vielleicht, aber so 1% mache ich dann mit. Also das würde ich sagen.
Hast du ein Beispiel? Fällt dir was ein, was das 1%, was du mitmachst?
Ja, jetzt muss ich wirklich überlegen, weil manchmal weiß man ja gar nicht, ist das jetzt ein Trend, den man wahrgenommen hat oder kommt es aus einem selber heraus? Ne? Also das, finde ich, ist manchmal so schwer
philosophisch.
Was war zuerst da? Nicht im Sinne von, man setzt einen Trend, sondern man nimmt wahrscheinlich am Anfang unterbewusst Dinge wahr. Also ich mach mal ein Beispiel. Mhm. Ich habe vor ganz vielen Jahren, als ich ein Auto bestellt habe, da gab es noch keine braunen Autos. Es gab mal so eine Zeit lang, da waren braune Autos, so metallic braun, der absolute Trend. Und bevor das Trend wurde, hatte keiner ein braunes Auto. Da hatten alle schwarze Autos, rote Autos, blaue Autos, weiße Autos, was auch immer, aber braun gab's nicht. Und ich weiß noch, dass ich dann ins Autohaus gegangen bin und gesagt habe, ich möchte gerne das Auto in braun und gerne in beige. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, ja, nee, also braun bieten wir nicht an. Das wäre dann eine Sonderlackierung. Da habe ich gesagt, ja, wie viel kostet denn diese Sonderlackierung? Ich habe dann Abstand genommen, als ich dann hörte, wie viel man extra bezahlen muss, um eine Sonderlackierung zu bekommen. Und dann habe ich ein Auto, also ich habe das geleast für 3 Jahre. Mhm. Und ein Jahr später kam das plötzlich auf, dass irgendwie so die ersten braunen Autos in der Werbung zu sehen waren. Und ich so, ah, da ist ja ein braunes Auto. Ja, und 2 Jahre später hatte schon gefühlt so ungefähr jeder, der einen Neuwagen gekauft hat, hatte dann ein braunes Auto. Und ich saß aber jetzt in diesem Leasingvertrag und konnte natürlich das Ganze nicht umsetzen. Weshalb ich dann erst nach diesen 3 Jahren, als ich das Auto wieder abgegeben habe und ein neues Auto geleast habe für 3 Jahre, habe ich dann meine Wunschfarbe braun umsetzen können. So, und jetzt ist ja die Frage, habe ich das mit dem Braun vorher schon mal irgendwo wahrgenommen, unterbewusst, bevor es ein richtiger Trend wurde? Oder hat sich ganz zufällig dann ein Trend entwickelt, der also wirklich, ich weiß nicht, ob weltweit, aber in Deutschland waren unfassbar viele Autos braun in dieser Zeit. Oder, also das frage ich mich manchmal. Oder zum Beispiel mit der Farbe Grün. Ja. Ich liebe Salbeigrün im Moment in der Einrichtung. Das ist aber auch im Moment voll die Trendfarbe. Letztes Jahr auch schon. Und ich glaube, dass man das so wahrnimmt, dass man irgendwie dann, keine Ahnung, auf Pinterest, Instagram und so das schon mal so sieht, so diese Grüntöne auch gerne kombiniert mit so einem Nude-Ton, ne, so rosa, das mag ich irgendwie total gerne, auch die Kombi. Und dann finde ich das schön und dann suche ich mir auch Sachen aus oder denke jetzt irgendwie, also ich richte ja gerade ein Haus ein auf Rügen, denke ich mir irgendwie, oh, das muss alles mit Grün sein, weil es im Moment auch ganz doll Trend ist. Und es gibt jetzt auch ganz viele grüne Sachen gerade. Aber der Wunsch, es grün zu machen, der ist bei mir, glaube ich, weiß ich nicht, vor 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal aufgekommen.
Also bei meiner Gartenmarke habe ich ja sogar schon grün genommen als Markenfarbe, weil ich diesen Ton so schön finde. Dieses Salbeigrün, so ein gräuliches Grün. Und jetzt ist es halt Trend und man kriegt total viel. Also ich kann jetzt Mülleimer, Stifterhalter, Kissen, Decken, Tapeten, alles, Küchen, Kommoden, alles gibt es jetzt in diesem Grün.
Jetzt ich habe einen Badmülleimer in Salbeigrün.
Oh, toll.
Ja,
ich liebe das Salbeigrün.
Du, man sagt ja auch immer, Trends kommen wieder. Die braunen Autos zum Beispiel gab es ja 1933 auch schon mal.
Oh Gott.
Ja, du, und es kommt alles wieder. Nee, aber tatsächlich, ich würde mal behaupten, ich kann alles absolut verstehen, was du gesagt hast. Ich würde aber behaupten, wenn man sagt, man folgt einem Trend, dann gilt es nicht, wenn man das vorher schon so in sich hatte. Dann war man vielleicht der Zeit voraus. Aber ich finde, zum Beispiel ein Beispiel, das war vor 2 oder 3 Jahren, da habe ich auf Social Media ganz viele Fotos gesehen, wo Frauen sich die Nägel haben pro Nagel in einer anderen Farbe lackieren lassen. Und ich glaube, das war so
Herbst. So Neon, ne?
Ja, so, nee, Pastell eher.
Ah, Pastell.
Aha. Das war so pastellig, genau. Und dann zum Beispiel der Zeigefinger gelb, der Daumen orange, ja, der Mittelfinger grün und dann irgendwie noch so ein helles Babyblau und dann nochmal gelb oder wie auch immer. So. Und das habe ich dann ein paar Mal gesehen und fand es irgendwie auch ganz nett. Und wenn ich das dann hätte machen lassen oder bei mir selber gemacht hätte, weil ich gedacht hätte, irgendwie gefällt mir das gut, dann wäre das für mich ein klassisches dem Trend folgen.
Okay, und hast du es gemacht?
Nee, ich habe es nicht gemacht, weil ich irgendwie, ich habe dann manchmal so das Gefühl, ich finde es auch schön, aber das dann zu machen, nur weil ich es überall sehe, finde ich komisch. Aber nicht auf alles bezogen. Es gibt bestimmt auch Dinge, da mache ich das. Zum Beispiel, jetzt, wo wir gerade aufnehmen, du sitzt ja bei dir auf der kleinen Farm und ich sitze bei mir in meinem Podcast-Studio und das Handy steht auf einem Stativ, auf einem Tisch. Den habe ich aus der zweiten Hand quasi Secondhand gekauft, weil ich habe überall gesehen, so kleine Tische, die in so ganz knalligen Farben lackiert sind. Und ich wollte aber eine ganz bestimmte Form und dann so einen knallblauen Tisch, so ein Ultramarinblau. Und das habe ich nicht gefunden. Hm. Also habe ich mir einfach über Secondhand so einen Tisch gesucht, der genau die Form hatte, wie ich sie brauchte und habe den selber so lackiert. Und da würde ich schon sagen, dass ich dem Trend gefolgt bin, weil ich das überall gesehen habe und schön fand. Und vielleicht in 10 Jahren, wenn es, ja, ich weiß nicht, ob ich mich dann so davon beeinflussen lasse, aber angenommen, in 10 Jahren ist es super trendy, dass alles aus Eiche rustikal ist, dann werde ich den Tisch hier vielleicht ja auch nicht mehr stehen haben.
Ja, mit Sicherheit sogar. Aber dann handhabst du das ja, fasse ich jetzt mal zusammen, eigentlich genauso wie ich, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch ein bisschen anfälliger bin.
Du bist, nein, das meinst du?
Ich weiß nicht.
Die Frage ist ja auch immer, was ist dann die, also was ist die Vergleichsgröße, weißt du? Also wenn man sich selber einschätzt, ist jetzt die Vergleichsgröße jemand, der jeden Trend mitmacht? Das würde ja gar nicht gehen, weil so viele Trends sind ja auch einfach völlig unterschiedlich und auch gegenläufig und schließen sich auch gegenseitig aus, dass man ja sowieso nicht jeden Trend mitmachen kann. Aber
Judith, was wären denn zum Beispiel Urlaubstrends 2025?
Ja, genau, um jetzt endlich mal auf diesen Begriff zu kommen.
Nee, aber das fand ich interessant, erstmal so darüber, ne, zu gucken oder zu sprechen.
Was ist überhaupt ein Trend? Stimmt, ja, du hast
genau
recht.
Genau, und vor allem, ob man dem dann folgt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es super viele Leute gibt, die Trends abgrundtief hassen. Und wenn die merken, dass irgendwas trendet, dass die das mit Absicht nicht machen wollen. Bin ich mir ganz sicher, gibt es ganz viele Leute, die eben nicht mit dem Mainstream mitspielen wollen, mitschwimmen wollen, weil das ist ja eigentlich auch automatisch in der Definition. Trend ist ja immer so ein bisschen Mainstream. Das heißt, das machen gerade alle.
Ja, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass das alle machen. Wenn mir das gefällt, dann mache ich das auch. Und ist mir auch egal, wenn es ein Trend ist. Aber mir gefällt halt nicht alles. So. Aber bei Urlaub ist es jetzt so, also das sind jetzt hier Informationen von einem großen Reiseveranstalter. Der hat das so zusammengetragen, weil der natürlich auch weiß, was so die Trends sind, weil der ja offenbar an seinen Frühbuchungen und Buchungen das auch irgendwie ablesen kann. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber es ist einer der ganz Großen in Deutschland. Und der sagt, dass zu den Travel Trends 2025, die wir jetzt Urlaubstrends nehmen, sonst könnte man nämlich nicht bei U darüber sprechen, gehört zum Beispiel...
Der Trend geht zur englischen Sprache.
Ja, pass auf, ich werde jetzt erstmal die Trends alle einmal sagen und dann kannst du sagen, worüber du sprechen willst. Also es gibt den Trend Multigenerationenreisen, also Urlaub mit der ganzen Familie, einschließlich Großeltern, ja, dies gewinnt nämlich an Beliebtheit. weil du halt Quality Time mit allen Altersgruppen verbringen kannst und Erfahrungsaustausch zwischen Jung und Alt, ne? Das sind
und
so die Gründe.
Und einen Babysitter mit hast.
Genau. Dann gibt es den Trend zu Solo-Reisen, also Alleinreisen auch, ne? Erfreut sich wachsender Popularität. Dann gibt es die sogenannten, den Begriff kannte ich überhaupt nicht, Bleisure-Reisen. Das ist Business und Pleasure zusammen. Das heißt, wenn du eine Geschäftsreise zum Beispiel auch nutzt, um dich zu verlustieren oder vielleicht vorher einen Tag, also reist eher an oder reist später ab, dass du das so ein bisschen kombinieren kannst. Mm. Ja? Dann gibt es den Trend Urlaub im eigenen Land. Da gibt es dann auch einen Begriff, der heißt Backyard Tourism. Also wie Hintergarten-Tourismus. Dann gibt es einen Trend zum nachhaltigeren Reisen. Also, dass du dir einfach...
Also gar nicht reisen?
Ja, oder einfach gucken.
Zu Hause
bleiben. Ich glaube, du kannst reisen, auch wenn du nachhaltig reist. Weil dann guckst du halt, dass du jetzt nicht mit dem Flugzeug anreist, sondern vielleicht kannst du ja auch mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, wenn es nicht ganz so weit ist.
Nach New York.
Und du kannst zelten in der Natur und so. Das geht also schon.
Stell dir vor, man macht gar keinen Urlaub, aber irgendwie ist einem das unangenehm, weil man denkt, ja, ist vielleicht auch aus finanziellen Mitteln oder so. Und dann sagt man, ja, wir reisen dieses Jahr nachhaltig. Und alle sind so, ah cool, ja, das klingt ja toll. Und in Wirklichkeit heißt es, man bleibt einfach nur zu Hause.
Ja, wobei ich ja ganz ehrlich, ich liebe ja auch, das steht hier gar nicht drin, wo vielleicht ist Backyard Tourism das. Nee, aber ich glaube, da geht man immer noch woanders hin. Ich liebe ja auch, und zwar je älter ich werde, desto mehr liebe ich es, Urlaub auf, früher sagte man Balkonien oder Terrassien.
Ja, ich wusste,
ich sage
das
Garten.
Ey,
ich liebe es, einfach zu Hause zu bleiben. Mich stresst das mittlerweile oft. Ich will zwar auch mal zwischendurch mal was anderes sehen, klar, Horizont erweitern, aber eigentlich denke ich mittlerweile vor jeder Reise, oh nee, ey, jetzt muss ich einen Koffer packen, jetzt muss ich mich entscheiden, was mache ich mit den Tieren, wie organisiere ich das jetzt? Also jedes Mal denke ich vor einer Reise, ich will gar nicht weg. Weil es mir einfach alles so aufwendig ist.
Ja, los. Ja, ich kann dich da total verstehen und ich habe auch viele Freundinnen und Freundinnen, mein Freund hat das auch ganz lange und oft gesagt. Ich glaube, das ist vor allem bei Menschen der Fall, die sehr viel unterwegs sind oder zum Beispiel, die zum Arbeiten das Haus verlassen müssen und in ihrer Wohnung, in ihrem Zuhause, was man sich ja auch kuschelig macht oder Hügge, wie wir in diesem Podcast sagen, dann nur so ein paar Abendstunden verbringen und morgens ganz kurz. Das habe ich bei meinem Freund nämlich auch immer gemerkt, der vor seiner Elternzeit, die er gerade jetzt ein Jahr lang hat, fest angestellt war, dass der morgens das Haus verlässt und dann nachmittags abends wiederkommt. Und wenn er dann mal eine Woche Urlaub hatte und wir hier zu Hause waren, der hat das so geliebt, weil er meinte, endlich kann er auch mal seinen Kiez so richtig wahrnehmen und hier zu Hause sein. Und ich, die seit... warte mal, wie lange bin ich jetzt selbstständig? Irgendwie seit 11 Jahren oder so. Ich arbeite fast die ganze Zeit von zu Hause und bin irgendwie sehr viel so im Kiez unterwegs. Und ich will immer raus, raus, raus. Und klar, du bist auch selbstständig, aber du bist ja ultra viel unterwegs. Und wenn du zu Hause bist, hast du auch noch viele Tiere zu versorgen. Ich glaube, so dieses Urlaub zu Hause machen wollen, ist vor allem bei Leuten, die genau von ihrem Zuhause nicht so viel haben, also ganz wertfrei.
Ja, da muss ich dir jetzt direkt widersprechen.
Oh, echt?
Ja, ja, weil ich bin gar nicht so viel unterwegs. Also tatsächlich
nicht. Das habe ich aber das Gefühl.
Nee, also ich mache Reisereportagen, ne? Also ich gehöre ja quasi mit zu denen, die auch inspirieren wollen, auch mal andere Regionen kennenzulernen, ob nun irgendwie Regionen in Deutschland, Süddeutschland oder die Inseln oder auch mal im europäischen Ausland. Also ich mache diese Reisereportagen. Dieses Jahr wird es 2 geben. Dann bin ich halt jeweils eine Woche unterwegs. Dann habe ich mein...
Schmeißen die dich wieder aus dem Flugzeug?
Wahrscheinlich. Also... Ich gehe davon aus, ja. Wenn ich das Pferd überlebe, ist immer die Frage, überlebe ich den nächsten Reportagedreh? Und ich habe meine Talkshow in Bremen, also das sind 11 Sendungen, wo ich dann halt aber auch nur für einen Tag, also ich fahre morgens hin, komme abends zurück, nach Bremen fahre, weil das Studio halt da ist. Und ansonsten kann ich mir meine Zeit eigentlich mittlerweile ganz gut einteilen. Also früher war ich halt viel im Studio der Tagesschau. Heute bin ich ganz, ganz viel tatsächlich hier auf der Farm. Oder
Jude,
auf Rügen.
Du bist, lass mir das
schreibe.
Bitte von mir sagen. Nein, du bist viel unterwegs. Also ich sehe es ja auch auf Social Media. du moderierst ja unfassbar viele Events, Galas. Ich kriege manchmal von Freundinnen oder Bekannten so Fotos, so guck mal, wie schön, jetzt sehe ich sie auch mal. Die sind dann auf irgendeiner Messe oder so und schicken mir ein Foto von dir, weil du durch den Tag da führst auf der Bühne und die Moderatorin bist. Ich finde, und vor allem das Thema hatten wir ja schon ganz oft, so Arbeitsmoral. Und du bist ja so unfassbar fleißig auch. Also ich finde schon, dass du viel unterwegs bist. Vielleicht ist es auch, vielleicht täuscht der Eindruck.
Ja, ich glaube schon. Also ich bin, also klar, ich habe auch manchmal ein, zweimal im Monat irgendwie eine Moderation eine Podiumsdiskussion oder eine Konferenz oder eine Gala. Und dann bin ich dafür mal mit Proben und so vielleicht auch mal 2-3 Tage am Stück weg. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich war noch nie so viel zu Hause wie jetzt in den letzten, sage ich mal, 12 Monaten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich mache halt hier was. Ne? Also ich sitze jetzt nicht im Garten und bestelle die ganze Zeit die Beete, sondern ich schreibe meine Bücher, gerade das dritte Kinderbuch. Ich kümmere mich um mein Unternehmen. Ich habe meine Mädels hier, mein Team. Also bin halt ganz viel innerhalb von Hamburg unterwegs, weil ich zu unserem Büro fahre. Aber ich bin halt abends jetzt ganz oft zu Hause. Und obwohl ich viel hier bin und teilweise auch den ganzen Tag, also ne, zum Beispiel gestern, ich bin aufgestanden, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe bis abends um 22 Uhr gearbeitet am Schreibtisch. Ich war nicht einmal vor der Tür, außer um die Hühner zu füttern. Obwohl ich also teilweise hier, und das geht manchmal tagelang so, ne, gerade wenn ich in so einem Schreibtunnel bin, also obwohl ich dann hier bin und eigentlich gar nicht rauskomme, wäre es für mich eine sehr schöne Vorstellung zu wissen, und jetzt habe ich auch noch mal eine Woche Urlaub im Sinne von, jetzt kann ich mich hier mal entspannen. Aber dieser Punkt, der kommt nie. Weil, wenn ich hier zu Hause bin, dann mache ich immer irgendwas. Und wenn ich gerade nicht schreiben muss, dann sehe ich, oh, der Hühnerstall muss mal wieder gestrichen werden. Oder hier hat sich so eine komische Dreckecke mit irgendwelchen alten Dachziegeln ergeben. Die wolltest du doch immer schon mal zum Recyclinghof bringen. Und also hier ist einfach immer was zu tun. Und wer Tiere und einen Garten hat, weiß einfach, du bist hinten fertig, fängst vorne wieder an. Insofern, glaube ich, muss ich wegfahren, um Entspannung zu erleben und eben das Gefühl zu haben, jetzt kann ich mal auch wirklich Freizeit genießen. Weil wenn ich hier bin, dann habe ich halt immer, weißt du, meine Küchenschubladen. Seitdem wir diesen Podcast machen, warten die ja auch darauf, endlich mal durchorganisiert zu werden.
Die warten auf mich.
Die warten auf dich. Also hier ist einfach so viel zu tun, aber ich liebe es. Also als ich hier aufs Land gezogen bin, da haben alle meine Freunde gesagt, wenn du da draußen wohnst, dann kommt keiner mehr und dann vereinsamst du da. Und ich habe damals erstmal gedacht so, ja, wird schon jemand kommen, weil ist ja voll schön hier, kann man hier auf der Terrasse zusammensitzen. Ist auch so, die kommen alle sehr gerne. Und zweitens habe ich gedacht, wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, weil ich liebe es auch alleine zu sein, wirklich. Und ich liebe es hier zu sein mit den Viechern. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das Doris Day? Ich meine, es gibt eine amerikanische Schauspielerin, die auch auf so einem, also die hat ein großes Grundstück und ganz viele Tiere und ein Haus und die lässt mittlerweile niemanden mehr rein, außer ihre engsten Freunde. Und wird immer überall so als, ja, ganz wunderlich und soziopathisch beschrieben. Ich muss sagen, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das eigentlich schön. Du bist in deinem Zuhause, du umgibst dich mit den Dingen, die du liebst und dann kommen ab und zu mal Menschen rein, die du auch liebst und mit denen kannst du dich austauschen. Ansonsten hast du deine Ruhe. Ich finde das total schön.
Wirklich. Ich muss auch sagen, wenn man in der aktuellen Zeit in den USA wohnt, ist es, glaube ich, das Beste, was man machen kann, zu sagen, hier ist das Tor jetzt zu, meine besten Freunde und Freundinnen kommen noch durch und sonst keiner. Ich wüsste nichts Schöneres, wenn ich da jetzt wohnen würde, also wenn ich da wäre, als eine große Farm zu haben und vorne das Tor zu schließen. Finde ich eine tolle Vorstellung. Nee, du hast recht, ich glaube aber, du hast es selber ganz gut beantwortet, weil du meintest, bei dir ist immer was zu tun. Das ist eigentlich genau das, was ich meinte, weil wenn du bei dir bist, ist es immer was zu tun. Das heißt, du bist die ganze Zeit irgendwie im Modus, ne? Und dann Urlaub zu haben oder frei zu haben, aber zu Hause zu sein, das ist ja eigentlich genau das, dann mal sein Zuhause genießen zu können und eben nicht jetzt irgendwie 15 Punkte auf dem Zettel zu haben und in den Baumarkt zu fahren, um neue Latten irgendwie zu besorgen. War das der letzte Trend oder gab es auf der Liste noch einen anderen? Hm. Also hatten wir die Liste schon vollständig oder gab es sogar noch welche?
Ich habe mir gerade, ist so geil. Ich versuche eigentlich immer noch abzunehmen, ne? Aber ich habe so Pralinen, ich habe meine Lieblingspralinen geschenkt bekommen. Und ich habe dann gedacht, so, ach komm, während des Podcasts, so, brauchst ja ein bisschen Zucker, musst dich konzentrieren. Kannst du ja mal so ein paar Pralinen essen? Guck mal hier, ich habe ein riesen Schälchen voll.
Wow.
Und habe jetzt schon einige weggemümmelt. und hatte mir gerade, so die sind wirklich groß, diese Molly, gerade in den Mund gesteckt, weil ich dachte, bestimmt redet Ariana jetzt erstmal, weil ich jetzt vorher habe ich ganz lange geredet, jetzt kann sie ja erstmal antworten. Und dann gibst du es mit einer Frage zurück. Voll du, fies.
So kennt man mich, ganz bescheiden, keine Freundin der großen Worte. Ein halber Satz, dann bin ich schon fertig, dann gebe ich an Judith ab. Nein, nee, aber der ursprüngliche Gedanke war ja, dass wir uns einen Trend raussuchen. Genau, und deswegen die Frage, gibt es noch mehr Trends oder war das die vollständige Liste?
Also das war die Liste und ich finde, wir haben über Urlaub quasi im eigenen Land schon so ein bisschen gesprochen. Also ne, man kann jetzt auch noch darüber reden, dass es auch ganz toll ist, wenn man nach Süddeutschland fährt als Norddeutscher, weil das irgendwie auch fast ist, irgendwie als ob du eine völlig fremde Kultur kennenlernst, wenn du dich da mal mit auseinandersetzt. Und es gibt natürlich tolle Inseln, die du besuchen kannst. Ich habe ja alle besucht und ne, lieb die auch sehr, sowohl Nordsee als auch Ostsee. Ich selber mache zum Beispiel immer auf Rügen Urlaub. Bin überhaupt niemand, der jetzt irgendwie, wer weiß, wo weit hinfliegt, ständig nach Malediven oder Südafrika oder so. War ich schon mal in meinem Leben, aber die letzten 10 Jahre war ich 2-mal im Jahr auf Rügen, weil ich das einfach so liebe, diese Insel. Aber worüber ich eigentlich gerne sprechen würde, weil ich das neulich gemacht habe, ist eine Multigenerationenreise, weil das finde ich super interessant. Machst du das mit deinen, also irgendwie mit Großeltern, Eltern oder Eltern von deinem Partner oder ja mit deinem Kind? Bist du ja jetzt unterwegs? Das ist dann ja schon eine Multigeneration.
Das ist schon Multigeneration. Wir haben den Hund immer noch, nicht immer, aber oft mit dabei. Der ist auch eine eigene Generation für sich, finde ich. Tatsächlich wollte ich instinktiv sagen, nee, machen wir nicht. Obwohl ich den Gedanken schön finde, habe ich früher natürlich oft gemacht, so mit Eltern. Und jetzt in dem Moment, wo ich es aussprechen will, fällt mir auf, mache ich aber bald. Wir fahren mit den Eltern meines Freundes nach Frankreich, ach, weil schön. Die da so eine Art Ferienhaus haben. Und wir sind ja jetzt letztes Jahr auf einer größeren Reise gewesen, so im Rahmen der Elternzeit quasi. 2 Monate in Spanien und ein bisschen so durch Europa getingelt mit Auto, Baby und Hund. Und haben dann bei den Eltern oder den Eltern in dem Ferienhaus einen Zwischenstopp gemacht. Und das war so schön da in Südfrankreich, dass wir gedacht haben, das können wir nochmal machen mit ein bisschen mehr Zeit und nicht so viel Druck, wieder weiterfahren zu müssen. Und machen das jetzt im März über den Geburtstag meines Freundes. Und ja, wenn man es so will, also wir reisen jetzt nicht mit denen durch die Gegend, sondern das Ferienhaus ist dann das Ziel von uns allen.
Es ist ja egal, aber ihr seid gemeinsam. Also ja. Ich glaube, es geht darum, dass man gemeinsam seinen Urlaub verbringt, den raren.
Dann machen wir das.
Mit eben Kindern oder Eltern oder Großeltern.
Ja. Ich muss aber auch sagen, das ist wirklich nach langer, langer Zeit. Also ich habe sehr viele Jahre keinen Urlaub mit Eltern oder anderen älteren Familienmitgliedern gemacht. Möchte jetzt auch gar keine genauen Namen nennen, aber wäre mir auch zu anstrengend gewesen. Ich habe das aber oft so im Familien- und Bekanntenkreis mitbekommen, fand das immer ganz toll. Also die Vorstellung und das so von anderen zu hören, fand ich immer ganz, ganz toll. Und vor allem, muss ich leider sagen, es hat halt oft auch praktische Gründe, wenn man Kinder hat, dass man hat Personen dabei, wo man weiß, die haben selber eine ganz enge Bindung zum Kind und gucken vielleicht mit auf das Kind und es ist dann so eine Win-Win-Situation, weil die können Zeit mit dem Kind verbringen, freuen sich drüber, ist ja so im stressigen Alltag auch immer nicht so viel Zeit, dass man sich mal trifft, selbst wenn man in der gleichen Stadt wohnt und man selber hat vielleicht mal eine Minute oder vielleicht auch mal eine Stunde Zeit für sich oder so Paarzeit mit Partner oder Partnerin, finde ich nicht ganz blöd und ich kenne wirklich viele Familien, die dann mit den Eltern in Urlaub fahren, tagsüber zusammen Zeit verbringen und abends können die Eltern von dem Kleinkind dann vielleicht mal im Restaurant was essen gehen und die Großeltern passen auf oder ein Großelternteil oder bringt das Kind dann ins Bett. Ich finde das wirklich toll, weil, also wer kann es sich leisten, irgendwie mit einem Babysitter oder einer Nanny in Urlaub zu fliegen? Das ist, glaube ich, so, ja, sehr rar, aber grundsätzlich kann ich das Bedürfnis dahinter natürlich verstehen, mit den Kindern in den Urlaub zu gehen, aber auch mal Zeit für sich haben zu wollen. Und deswegen finde ich dieses Mehrgenerationen-Ding wirklich eine schöne Sache.
Das ist ja auch voll schön dann für die Eltern von deinem Freund, ne? Weil die dann ja, also nicht nur, dass ihr einen Babysitter habt quasi umsonst, der auch sich auch noch sehr verbunden fühlt und auch Familie ist, sondern die haben ja auch dann die Möglichkeit, Zeit auch mal mit ihrem Enkelkind so Quality Time zu verbringen.
Total.
Ne? Und auch mit euch. Und dann kann man sich ja auch mal austauschen, absolut. Weil man, also so stelle ich mir das vor, auch in Alltagssituationen ist. Die haben ja schon ein Kind großgezogen, was offenbar gut geraten ist, sonst wärst du ja nicht mit dem Kind zusammen. Also vielleicht haben die ja hier oder da auch vielleicht einen guten Tipp, von dem man profitieren kann, ne? Sodass quasi jung und alt sich da auch irgendwie, ich sag mal, gegenseitig befruchten können. Also ja, ich selber habe ja keine Kinder, ne?
Aber ich bin...
Außer Charlie?
Außer mein Fohlen und meine Katzenkinder. Nein, aber die nehme ich ja nicht mit in Urlaub. Ich liebe es aber auch, mit meinem Vater, also mit meinem Partner und meinem Vater und meiner Stiefmutter in den Urlaub zu fahren. Das mache ich auch... Das mache ich regelmäßig.
Macht ihr das?
Ja, das machen wir ganz regelmäßig.
Ah, okay.
Und das gehört fest dazu. Und ich liebe das total, weil mein Vater und seine Frau, die wohnen in Ostwestfalen, also in der Nähe von Paderborn, in Bad Lippspringe. Und ich sehe die halt, also ich fahre da, weiß ich nicht, dreimal im Jahr oder so sehen wir uns irgendwie in Lippspringe. Dreimal im Jahr kommt er noch zu mir nach Hamburg, weil er hier was zu tun hat, noch beruflich und kann ab. Also so einen kleinen Ausflug zu mir machen. Wie sagt man das? Ein Ableger? Nee, ein Abspritzer?
Abhängen?
Wie sagt man? Einen kleinen
Abstecher.
Abstecher, genau. Gott,
Abspritzer, ich dachte wirklich,
Ableger,
du suchst nach dem Wort abhängen, weil du so gesagt hast, und er kann dann bei mir ab. Und ich dachte, wow, hat sie sich jetzt schon so angenähert mir sprachlich, dass sie sagt, ja, und der kann dann hier noch abhängen, so ein bisschen chillax.
Nein, wir sind, also in den letzten Jahren sind wir ganz oft, ich liebe Skifahren, seitdem ich 9 Jahre alt bin. Und ich habe immer zu meinem Vater, bei dem ich ja aufgewachsen bin, ich bin früher immer in so Skifreizeiten gewesen, weißt du, wo so ganz viele Kinder in so einen Bus gesetzt werden. Während der Busfahrt habe ich mich die ganze Zeit übergeben, weil ich das nicht abkonnte, diese Serpentinen hinten im Bus sitzen. Ich musste mich wirklich nur mich übergeben während der gesamten Fahrt.
Weißt du, was da hilft übrigens?
Was denn?
Das kannst du dir merken, falls dir immer noch so schlecht wird. Probier das mal aus. Ich habe es ausprobiert. Auch vor ein paar Jahren im Urlaub, als wir in Spanien so die Serpentinen hochgefahren sind, hat mein Freund mir das gesagt. Und es hat funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Du kannst entweder die Hände einfach nur in die Luft nehmen. Oder du nimmst einen Gegenstand, das mache ich gerne, zum Beispiel so eine Mütze, so eine Cappy oder eine Frisbee-Scheibe habe ich auch schon mal genommen. War keine Ahnung, wo ich eine Frisbee-Scheibe hatte. Und du nimmst das als Lenkrad und du musst mitlenken. Am besten du sitzt vorne. Du kannst auch, wenn dir das mit einem Gegenstand zu anstrengend ist, nimmst du einfach die Hände so nach vorne, als würdest du am Lenkrad sitzen.
Kann ja auch die Kotztüte nehmen und die so
wie eine... Die Kotztüte auch, genau. Halt die Kotztüte wie ein Lenkrad und dann... Musst du einfach nur, es ist ganz einfach, du lenkst bei den Serpentinen mit und du suggerierst damit deinem Hirn, das ist auch interessant, weil mein Freund, dem wird auch, der hat seine ganze Kindheit über im Auto gekotzt,
ja,
und jetzt als erwachsener Mensch, genau, gibt es für ihn nur einen einzigen Platz im Gefährt, wo ihm das nicht passiert, dass ihm so schlecht wird, und zwar auf dem Fahrersitz.
Ja, ja,
das heißt, er muss immer das Auto fahren, dann passiert ihm nichts, genau. Und das kann man aber imitieren, indem man nämlich am besten, wie gesagt, vorne, damit man auch auf die Straße gucken kann, so tut, als würde man das Lenkrad lenken, weil ich glaube, dass es nicht ohne Grund wird ja der Person, die das Auto oder den Bus fährt, nicht schlecht, weil die Person halt die Bewegung einleitet.
Richtig, du weißt,
glaube,
was kommt. Wenn,
wenn
du so quasi
genau.
Passagier, ich bin ja sowieso ungern, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich bin ja sehr ungern Passagier und werde gelenkt von anderen. Ich habe ja immer gerne selber im Griff, in welche Richtung ich laufe. Und ich glaube, das hat damit auch was zu tun. Weil wenn ich selber fahre, du hast total recht, dann ist das nicht. Und es hilft mir auch, wenn ich vorne sitze. Aber früher als Kind mit diesen anderen 40 Kindern hat man halt hinten gesessen und man konnte die Straße nicht sehen. Und deswegen habe ich in einer Tour gegöbelt.
Und ich wünschte, man könnte Kindern das schon zeigen mit diesem Trick, mit dem Mitlenken.
Finde ich super, den Trick.
Oh, ich würde gerne mal eine Feldstudie machen irgendwie. Vielleicht können wir mal einen deutschlandweiten Aufruf machen und das mit 1000 Kindern testen, ob das hilft, wenn die so tun, als wenn sie mitlenken. Weil ich glaube, das funktioniert. Das war der Gamechanger für mich bei Serpentinen.
Okay, das muss ich unbedingt probieren, weil das hätte mir damals wirklich geholfen.
Mal.
Also ich bin immer in diesen Bussen gesessen und dann haben wir immer irgendwie in so... oft so Skihütten, weißt du, wo man auch Küchendienst hat und so. Das war so Jugendfreizeit letztlich, aber dann so mit Skifahren. Und das habe ich meine ganze Jugend hindurch gemacht und mein Vater war immer total froh, weil er war ja voll berufstätig, weil dann war ich wegorganisiert in den Ferien. Der musste ja immer, der musste ja irgendwas machen mit mir. Der konnte sich ja, ich hatte ja keine Mutter, die zu Hause war und ich hatte auch keinen Babysitter und so. Ich musste dann immer irgendwie entweder auf dem Ponyhof oder irgendeine Skifreizeit, dann war ich wegorganisiert. Und habe das aber geliebt. Ne? Das hört sich, soll sich jetzt nicht so anhören, dass ich mich wegorganisiert gefühlt hätte. Ich habe das ja verstanden, dass er jetzt trotzdem seinen 12-Stunden-Tag irgendwie meistern muss und ich dann vielleicht irgendwie so untergebracht sein muss. Und aus dieser Zeit heraus hat sich bei mir eben diese wahnsinnige Liebe zum Skifahren entwickelt. Und ich habe immer zu meinem Vater gesagt, Papa, du musst das mal sehen, weil ich wusste, der kennt das gar nicht. Du musst mal oben auf dem Berg stehen und du musst mal über diese schneebedeckten Hänge gucken, die in der Sonne glitzern wie 3000 Diamanten. Und dann die Wärme, du stehst im Schnee, es ist von unten kalt und von oben wärmt dich diese Sonne und du machst die Augen zu und es ist irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 25 Grad in deinem Gesicht und die frische Luft und dann der Sport. Also ich habe das immer unfassbar geliebt und habe mir ganz ehrlich immer nur eins gewünscht, dass er das mal erlebt. Und mein Vater hat immer gesagt, der hat ja als Physiotherapeut gearbeitet und der war immer selbstständig mit einer eigenen Praxis und der hat immer gesagt, Judith, das mache ich auf keinen Fall, das ist so Verletzungs... Also das Risiko, sich zu verletzen, ist so groß beim Skifahren. Wenn ich auf die Hände falle, dann haben wir keine Lebensgrundlage mehr. Dann kann ich unser Haus, ja, also unsere Wohnung nicht bezahlen und dann, das wird alles ganz schrecklich und wir sind dann nicht abgesichert und so. Und er hat immer gesagt, wenn ich Rentner bin, dann können wir das machen. Das habe ich mir natürlich gemerkt, ne? Als er dann seine Praxis abgegeben hat, habe ich sofort gesagt, so Papa, und jetzt fährst du mit in Skiurlaub. Und dann hat er auch wirklich gesagt, ja, okay. Weil er sich erinnert hat, dass er mir das über Jahre immer versprochen hat. Und dann sind wir zusammen in Skiurlaub gefahren. Und von diesem Moment an, jedes Jahr, und das machen wir jetzt schon seit über 10 Jahren, dass wir gemeinsam fahren. Toll. Und mein Papa hat dann wirklich mit Ende 60 noch Skifahren gelernt und hat sich zum ersten Mal in seinem Leben auf diese Skier gestellt. Er fährt immer nur den gleichen Hang, es ist nicht mehr die Babypiste, er fährt schon hoch. Aber es ist immer nur eine blaue, sehr flache Piste. Und die ist sehr lang, aber es gibt nur eine einzige lange Linkskurve, die zu dem Lift führt, so ein Sessellift, der dich wieder hochbringt. Was bedeutet, dass mein Vater seit 10 Jahren Ski fährt, aber er kann nur eine Linkskurve. Er kann keine Rechtskurve, weil es gibt dort keine Rechtskurve. Und das finde ich so niedlich.
Ja, das finde ich auch süß.
Das heißt, wir fahren tagsüber getrennt.
Aber wie toll, dass er das gemacht hat. Ja.
Ja, wir fahren getrennt.
Aber immerhin, ihr seid zusammen weg, ihr seid zusammen im Urlaub.
Ja, dann. Und weißt du, wir sind dann abends, das ist dann abends essen gehen. Du hast dieses frische Lufterlebnis gehabt und du fährst morgens zusammen auch hoch und triffst dich dann vielleicht mittags nochmal auf der Hütte und so. Und ich finde das so schön. Und letztes Jahr, vor 3 oder 4 Jahren habe ich eine Reise nachgereist, die ich für meine Reisereportage wunderschön gemacht habe. Da habe ich die Masuren vorgestellt. Und einen Tag waren wir da auch mit einem Hausboot unterwegs. Und das Tolle ist da, dass du halt mit einem Autoführerschein kannst du dir dort ein Hausboot mieten. Du musst da keinen Bootsführerschein oder so haben. Und auf diesen großen Booten, auf denen du dann auf den Seen rumschippern kannst, da in der Seenplatte, kannst du halt richtig toll, es ist letztlich wie so fast so ein ganz luxuriöses Motorboot, aber es ist eben ein Hausboot und hat ganz, ganz, ganz wenig PS, aber du hast meistens so 2 Schlafkabinen und so eine mini kleine Küche, ne, und so ein kleines Deck auf dem du, und es ist auch wirklich nicht, ich meine, es ist jetzt nicht für 3 Euro zu haben, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, das können sich jetzt nur reiche Menschen leisten, das geht schon irgendwie, gerade wenn du zu viert dann auf einem Boot bist. Und das habe ich auch gemacht mit meinen Eltern. Das war so ein bisschen, weil man dann ja so wirklich so sehr auf einem kleinen Fleck ist, also den ganzen Tag, habe ich gedacht, das muss ich jetzt nicht nochmal machen.
Das bleibt unter uns,
jetzt so. Aber der Skiurlaub ist toll, weil dann kann man sich auch tagsüber mal so ein bisschen aus dem Weg gehen.
Ja, und ich finde ganz ehrlich, also egal ob jetzt mehr Generation Reise oder mehr Generation Haus, man braucht es ja auch nicht irgendwie so schön färbereimäßig oder so naiv jetzt sagen, da ist immer alles harmonisch und alles toll dran und irgendwie das oberste Ziel ist, 100% der Zeit miteinander zu verbringen. Ich finde gerade der schöne Gedanke daran ist ja, na klar ist es toll, Zeit miteinander zu verbringen und irgendwie zusammen Abend zu essen und so, aber alleine beim Mehrgenerationenhaus besteht ja der große oder der Nutzen, oder das klingt jetzt so ein bisschen unromantisch, aber ja, der Nutzen da drin oder das, was die verschiedenen Generationen daraus ziehen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, wenn eine Wand eingerissen werden muss, weil es sollen 2 Zimmer miteinander verbunden werden, dann kann da vielleicht der Opa helfen, der ist stark, der hat Zeit, der kann da irgendwie helfen mit einreißen. Und wenn es dafür darum geht, mal im Internet was zu recherchieren oder einen Drucker einzurichten, dann helfen die Kinder oder die Enkelkinder. Also man unterstützt sich gegenseitig. Ja. Ich finde, man braucht ja, da muss jetzt gar nicht so drüber stehen, dass es nur darum geht, Quality Time miteinander zu verbringen, sondern ich finde, es kann schon auch ein gegenseitiges Unterstützen sein und da, wo man vielleicht eine Schwäche oder einen Mangel hat oder einem Kenntnisse fehlen, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich finde es voll okay, wenn man dann zum Beispiel auch sagt, im Mehrgenerationenhaus, wenn man sagt, okay, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit miteinander verbringen oder halt auch bei so einer Reise, ja okay, so ein 20 Quadratmeter Wohnzimmer im Hausboot oder ein 20 Quadratmeter Hausboot, da ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig Platz, um sich aus dem Weg zu gehen, aber eine Reise, wo vielleicht jeder sein eigenes Zimmer hat und man aber zusammen frühstückt und Abend isst und sich beim Skifahren begegnet, das ist toll, ist doch super.
Ja.
Also es ist ja auch in der Beziehung so, ne, dass man fast keiner, also nicht keiner, aber fast keiner, würde ich behaupten, möchte 100% der Tage mit seinem Partner oder Partnerin verbringen, tagsüber den ganzen Tag, miteinander arbeiten, nachts noch die ganze Zeit. Das hat schon auch sein Gutes, dass man mal ein paar Stunden am Tag voneinander getrennt ist, damit man sich mal was erzählen kann wieder, damit man sich auch mal eine Weile mal nicht sieht, dass man mal andere Eindrücke bekommt und so. Also ich finde, dieses die ganze Zeit aufeinander hocken muss gar nicht so das große Ziel sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Und ich bin wirklich gespannt, was du erzählst. Musst du unbedingt dann, wenn du wiederkommst, von eurer Reise. Mhm. Südfrankreich war das, hast du gesagt, ne?
Genau.
Ja, wie das dann ist, weil da habt ihr sicherlich auch tagsüber mal Strandtage, ne? Und dann macht ihr mal vielleicht einen Ausflug alleine und dann wieder mit den Eltern. Also ich glaube, das ist so die ideale Geschichte, wenn du dir aus dem Weg gehen kannst, aber auch wieder zusammenfindest dann zu gemeinsamen Aktivitäten. Und dann auch noch bei euch, ja sogar mit 3 Generationen. Bei mir sind es ja immer nur 2 Generationen, die unterwegs sind.
Mm, ja, stimmt. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich werde berichten.
Oh, das wird schön. Vielleicht werden wir in diesem Podcast sogar darüber reden. Wir sind ja jetzt schon fast durch mit unserer Staffel und haben alle Buchstaben im Alphabet schon wirklich zumindest alle mal angehechelt, sogar durchgehechelt,
ja,
einige. Ja,
das stimmt. Aber wir werden nach dem Urlaub immer noch diesen Podcast aufzeichnen. Deswegen werde ich bestimmt davon erzählen.
Ach, ist das so? Fährst du jetzt direkt oder wann denn?
Im März.
Ach, jetzt so? Im März nach Südfrankreich? Wieso das denn? Macht man das nicht im Sommer? Ich war so voll auf Sommerurlaub. Ist das im März schön da?
Naja, gute Frage. Also dadurch, dass es ja ein Ferienhaus ist, ist man ja nicht so Jahreszeiten gebunden. Ne? Da kann man theoretisch jetzt auch an Silvester hin oder so. Und die sind nämlich eh da, die Eltern oder Vater und Stiefmutter sind eh da. Und mein Freund hat Geburtstag. Und mit Kind, du erinnerst dich vielleicht noch an meinen Geburtstag, ist oder mit Baby, ist so die Möglichkeiten, sind so ein bisschen beschränkt, was man am Geburtstag macht. Also alles, was mit großer Feier oder Party oder Weggehen oder so zu tun hat, fällt flach. Und da die Eltern von ihm eh da sind, oder Papa und Stiefmutter, hat mein Freund gedacht, ja gut, also da hier in Berlin eh nicht so viel zu holen ist am Geburtstag mit Baby, dann fahren wir doch einfach dahin.
Oh, ich finde das total toll. Guck mal, dann können wir ja quasi fast zum Abschluss dieser ersten Staffel, von der wir ja noch nicht wissen, ob es eine zweite geben wird, können wir auch noch über dein Mehrgenerationen-Urlaubserlebnis sprechen. Das finde ich total schön. Und es bringt mich auf einen Punkt, weil unsere Zeit ist fast abgelaufen, leider schon wieder, Ariana, über den wir ja noch
bei einem Begriff
haben wir heute geschafft. Aber unsere Redaktion hat uns ja gebeten, dass wir doch mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen, was die sich vorstellen könnten. Also erstmal, ob sie eine zweite Staffel haben wollen mit uns beiden. Das weiß man ja nicht. Nach jeder Folge frage ich mich wieder, lieber nochmal nachfragen. Und wenn ja, was das für eine Folge sein könnte. Also sollen wir das Alphabet weiter durchhecheln? Wir haben ja immer nur 1 oder 2 maximal Begriffe pro Folge geschafft und etliche liegen noch quasi auf der Straße und werden wir auch neue finden, weil es immer neue Phänomene gibt, auch auf Instagram und Co., worüber wir sprechen können. Oder soll es vielleicht ein ganz anderes Thema sein oder ein ganz anderer Ansatz für unseren Podcast? Das wäre toll.
Sollen
ne?
es meine beliebten Zahlen werden?
Ja, Ariana wünscht sich einen Podcast von 1 bis 3 Trilliarden 547. Ne?
Also angelehnt an dieses Konzept, wo wir gehen, so wie wir dieses Alphabet hier durchgehen, gehen wir dann in dem nächsten Podcast die Zahlen durch und so wie wir es hier auch machen, gehen wir zu jeder Zahl Anekdoten durch, Dinge, die wir mit der Zahl verbinden, angefangen bei 1, dann über die 2, dann wird's richtig spannend, dann touchieren wir mal die 3, in der nächsten Folge geht's um 4, alle sind schon ganz gespannt, was haben sie zu 5 zu erzählen, was verbinden sie mit der 6, welche Assoziationen gibt's mit der 7, also die Möglichkeiten, und das ist das Krasse bei den Zahlen, Judith, Achtung, die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Das stimmt, die Möglichkeiten sind grenzenlos, aber du weißt ja, ich habe, also wenn ich irgendwas hasse, dann sind's Zahlen. Also ich finde finde das sowas von unsympathisch, mich mit Zahlen aus... Wirklich das... Oh nee, ich weiß noch nicht. Aber komm.
Na, du sollst ja nichts Zahlenmäßiges dazu erzählen, sondern zum Beispiel eins. Dann fällt dir zum Beispiel ein, du hast meinen ersten Platz gewonnen. Und zwar war das ein Wettbewerb, wo es darum ging, wer kann am besten Tiere imitieren. Und da hast du den ersten Platz belegt. Und dann erzählst du zum Beispiel die Geschichte und dann sag ich nochmal, ich kann ja einen Hahn imitieren, dann mache ich den Hahn. Dann reden wir ganz viel über so Tierstimmen und dann ist die Folge vorbei. So, dann geht's um zwei. Bei zwei fällt mir ein, ich habe eine Schwester, wir waren zwei Kinder in der Familie. Und dann sage ich, ich habe eine lustige Anekdote mit meiner Schwester, dann reden wir über die Zahl zwei. Dann erzählst du noch von einer witzigen Anekdote aus deiner Kindheit, schon ist die Folge vorbei. Dann drei, habe ich ja schon mal gesagt, da reden wir über unsere Dreier, die wir hatten. Du erzählst wieder krasse Geschichten aus dem Hotel, wo du Dessous fotografiert hast. Wow,
das waren
wir haben
keine
so viele
Dessous, das waren Zellulite, Antizellulite-Strampler.
Stimmt.
Das waren so Großmutter-Schlüppis.
Stimmt, das hat sich falsch in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich habe da so schwarze Spitzenunterwäsche vor Augen.
Das Lustige war ja, dass das Gegenteil der Fall war.
Stimmt.
Weißt du noch?
Ja, aber siehst du, es geht wunderbar auf. Und so füllen wir jede Folge. Und dann sind wir irgendwann 89... Also du bist 89, ich bin 19, weil ich bin wahnsinnig jung, jetzt und auch später noch. Also ich bin ja so jung, ich darf den Podcast hier eigentlich nicht ohne Erlaubnis meiner Eltern machen, weil ich bin noch sehr weit weg von der 18 entfernt. Und so ziehen die Jahre ins Land, also ne?
Oh, wie schön. Ja, du hast mich schon fast überzeugt. Du hast auch wirklich vorhin auch schon, bis 13 bist du, glaube ich, gekommen mit interessanten Ideen zu der Zahl. Ich glaube ja, dass es dann bei 23, 25, 27 und dann 36 irgendwann schwer wird, Assoziationen zu haben. Aber dann fingst du an
27,
mit, es gibt sicherlich auch gut aussehende Fußballspieler mit diesen Rückennummern. Also ich...
Und Judith, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich möchte dich doch unterbrechen. Club 27, das ist doch dieser inoffizielle Club, wo man sagt, dass ganz viele berühmte Personen schon mit 27 gestorben sind, zum Beispiel Amy Winehouse. Und die Frage ist, ob es so diesen Club 27? Was ist da dran an dieser Zahl? Warum sterben so viele genau in diesem Alter? Das alleine zu 27. 36, du hast gerade die 36 in den Raum geworfen. Bis vor meinem letzten Geburtstag war ich noch 36. Da könnte ich mit dir reflektieren, wie hat sich das angefühlt, 36 zu sein? Was ist ein Ausblick auf die Zukunft?
Mhm.
Deine leeren Augen, deine traurigen Augen schauen mich an. Verzweiflung macht sich breit. Ich glaube, du möchtest damit sagen, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr hört ihn gerne und ihr würdet ihn gerne noch weiterhören und ihr habt eine Idee und sagt, wenn ihr beiden bald bei Z angekommen seid und dieser Podcast mit diesem Konzept dann zu Ende ist, dann macht doch mit folgendem Vorschlag weiter, Doppelpunkt. Füllt diese Linie, diese Lücke aus, womit wir weitermachen sollen. Schreibt uns eine Nachricht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Entweder ihr geht auf Social Media und schreibt Judith bei Instagram. Ihr geht auf Social Media und schreibt mir bei Instagram. Ihr geht in die Shownotes, entweder auf Podcast-Plattform eurer Wahl oder in der ARD-Audiothek und schaut da mal nach. Da ist nämlich unsere E-Mail-Adresse hinterlegt, die ich immer noch nicht auswendig kann. Und ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Das machen ganz viele. Also ganz viele schicken uns Feedback zu den Folgen. Und ihr könnt da zum Beispiel einen Vorschlag reinschreiben bzw. uns schicken, womit wir diesen Podcast weitermachen können.
Weißt du, also es gab schon Folgen, wo dann wir auch die E-Mail-Adresse nicht wussten und da hat dann wie von Geisterhand die Redaktion, die uns ja jetzt hier auch zuhört, uns per Chat diese E-Mail nochmal geschickt. Daran, dass keiner sich in diesem Chat jetzt irgendwie äußert, kannst du ja schon absehen, dass sie es einfach komplett aufgegeben haben.
Oder vielleicht sitzen sie
an ihren Kopfhörern.
Ja, warte, ist
doch jetzt
da.
Hier. Ah, Maxi schreibt. Max, hast du gesehen?
Ich hab's gesehen, da steht Barbori und Rakas und ich finde, das ist leider erklärungsbedürftig, weil ist es ein Unzeichen? Nein, es ist das Wort und, UND. Wie wird Barbori geschrieben? B-A-B-O-R-I-E. Also Barbori
und
Rakas, alles zusammengeschrieben und klein, genau. Und dann SWR, @SWR3 und die 3 aber dann wiederum als Zahl, ach, SWR aber als Buchstaben.
Siehst du, deswegen können wir es auch nicht merken, das ist doch unglaublich.
Nee. Das sagen wir auch nicht. Wir sagen diese E-Mail-Adresse nie wieder. Wenn man ein Date hätte und man würde die E-Mail-Adresse sagen, das Gegenüber wäre raus an der Stelle und würde sagen, das ist mir hier zu unsexy, das Date möchte ich nicht weiterführen. Und deswegen, das ist das Gegenteil vom Icebreaker. Die E-Mail-Adresse ist ein das Eis wächst wieder zusammen. Deswegen, wir sagen diese E-Mail-Adresse nicht mehr. Es ist so kompliziert und erklärungsbedürftig. Wir sagen immer, guckt in die Shownotes. Geht einfach auf die Shownotes oder in die Podcast-Beschreibung. Da steht die E-Mail-Adresse. Und da schickt ihr uns sehr gerne eine Nachricht hin, was eure Wünsche sind, wie wir eine nächste eventuelle Podcast-Staffel mit Inhalt befüllen sollen.
Ja, würden. Das finde ich super. Und mir fällt gerade ein, dass ich auf Instagram gestern was Lustiges gesehen habe. Nämlich ganz kurz nur ein Mädel, was in die Kamera guckte. Das wurde mir so random angezeigt. Die sagte, ich habe gerade ein Date gehabt mit einem Typ und der hat die ganze Zeit nur von seiner Ex gesprochen. Ich vermisse sie jetzt auch schon. Hanna, bitte komm zurück. Und damit war ihr Video beendet und vielleicht können wir damit auch unseren Podcast heute beenden. I love it.
Das finde ich toll. Das machen wir. Das machen wir, aber wir beenden ihn nur für diese Woche, denn nächsten Freitag sind wir wieder da, Barbori und Rakas, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich für eine Woche immer die Folgen exklusiv in der ARD Audiothek. Bis nächste Woche, Judith.
Bis nächste Woche. Ich freue mich schon und ich freue mich auf euer Feedback. Tschüss. Tschüss.
Das war Barbori und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakas.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Barbori und Rakas gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Aber die neuen Folgen zuerst in der ARD Audiothek. Alle Folgen von A bis O hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbori-und-rakas@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Na, wer ist Deutschlands bekannteste Frau nach Angela Merkel? Ich glaube, der Name, der jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen. Aber es ist so. Heidi Klum.
So ein Blödsinn.
Nee, wirklich jetzt. Heidi Klum ist Deutschlands erfolgreichste Selfmade-Frau ever. Und das ist kein Zufall.
Irgendwie sehen die Leute nicht, was im Potenzial die haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich machen soll.
Komischerweise hat diese Geschichte, wie Heidi Klum so erfolgreich geworden ist, noch nie jemand komplett erzählt.
Ich wusste genau, dass sie dann liefern würde.
Seit über 30 Jahren macht Heidi Klum Karriere. Mit Skandalen, mit Hypes, mit Erfolg, mit Glamour.
This would be the equivalent of a viral moment.
Wir erzählen sie also, die Geschichte der Karriere von Heidi Klum. Von ihren Anfängen als unbedeutendes Katalogmodel.
Die Konkurrenz ist riesig groß. Jedes Topmodel ist hier, jedes Supermodel, jede Schauspielerin, alles ist hier.
Bis zum Millionenimperium.
Ich freue mich richtig für Sie.
Ich bin Katharina Wilhelm und ich erzähle dir alles über das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht, ab dem 12. Februar in der ARD Audiothek.